Grüß Gott und herzlich willkommen bei KTV zu STS zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich in der Stunde der Seelsorge begrüßen möchte. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Pater Karl, oft zitieren wir in dieser Sendung 1 Timotheus 2,4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Jetzt einfach mal die Frage, wer kommt denn eigentlich in den Himmel? Ist es so einfach, dass ich sage, geh mit Jesus und seiner Gnade und dann bist du auf dem richtigen Weg?
Also grundsätzlich müssen wir unterscheiden, es gibt eine objektive Erlösung, die Christus gewirkt hat. Und das ist der Wahnsinn des christlichen Glaubens, dass wir davon überzeugt sind, dass Jesus Christus in seiner Erlösung alle Menschen gemeint hat. Das heißt, alle hat er ans Kreuz getragen, die Sünden aller Menschen, und er wirkt eine universale, barmherzige Erlösung für alle Menschen. Um das jetzt auf den Punkt zu bringen, ein bisschen provokant zu sagen, das heißt, wenn jemand, der religiös ist, zum Beispiel nehmen wir den indischen Prinzen, Gautama Siddhartha, auch dann der Erleuchtete, der Buddha genannt, wenn der in den Himmel kommt, dann ist es schön, dass er meditiert hat und irgendwelche Wege des inneren Nirvana gefunden hat, aber in den Himmel kommt er nur, weil Christus ihm den Himmel geöffnet hat. Also das ist die Kutzpe, der Wahnsinn noch einmal des Christentums, dass eben die Erlösung, die Christus wirkt, wirklich alle Menschen jetzt eben meint. Dann eben zweitens gibt es jene, die ihn im Glauben annehmen, denn das Hauptkriterium für das Erlöstsein ist, dass wir in Freiheit jetzt eben diese Erlösung auch annehmen. Also die objektive Erlösung, die Gott wirkt, dispensiert uns nicht davon, subjektiv auch diese Erlösung anzunehmen. Und da ist der Glaube von ganz entscheidender Bedeutung. Und der springende Punkt dieses Glaubens ist, Jesus Christus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Wer an mich glaubt, der sagt Jesus immer, an ihn glauben, an den, der mich gesandt hat, wer an mich glaubt. Also das ist wirklich ganz entscheidend. Also Christentum heißt nicht, dass man jetzt einfach nur die Kirchenglocken toll findet oder dass man eben jetzt die Weihnachtslieder schön findet, sondern christlicher Glaube besteht darin, Jesus Christus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Wir sehen das auch darin, wie wichtig das ist, weil derzeit jene Formen des Christentums, die das in den Mittelpunkt jetzt eben stellen, die weniger institutionell sind wie die katholische Kirche, sondern die Freikirchen zum Beispiel, dass die größten Zuwächse jetzt eben haben, missionarische Fruchtbarkeit entfalten, weil bei denen unter Weglassung leider der Sakramente und vieler anderer Dinge, die Christus gewollt hat als Hilfsmittel, weil dort jetzt eben das im Mittelpunkt steht, Jesus Christus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Und das Dritte ist, also dann gibt es natürlich viele, die jetzt eben Christus gar nicht kennen oder denen er nicht verkündigt worden ist, die keine Möglichkeit haben, den christlichen Glauben eben zu erkennen. Und da sagt die Kirche seit Urzeiten immer, wenn sie ihrem Gewissen folgen und wenn sie nach Gott suchen und wenn sie jetzt eben ohne Schuld eben das Evangelium nicht kennen und so weiter, nicht abgelehnt haben, also dann hat Gott seine Wege, wie er denen jetzt eben Erlösung und Ewigkeit jetzt eben schenkt.
Also wer kommt in den Himmel? Im Katechismus steht Nummer 1992, die Rechtfertigung wurde uns durch das Leiden Christi verdient, also durch den Sühnetod unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz. Und es steht auch drin, die Rechtfertigung wird uns durch die Taufe, das Sakrament des Glaubens, gewährt. Das ist natürlich der Verweis auf Markus 16,16, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden.
Ja, also die Taufe ist wirklich maximal jetzt eben wichtig. Erinnere nur daran, dass es immer in der Kirche auch die Bluttaufe gegeben hat oder dass Katechumenen, die vorher gestorben sind, also dass man denen auch dann immer ein christliches Begräbnis gemacht hat. Also die Taufe, die Sakramente sind wichtige Werkzeuge. Ja, also Sakramentum, Sacrum heißt heilig, Mentum heißt Wirkung. Also sie bringen eine heilige Wirkung hervor, aber sie sind nicht jetzt eben die Sache in sich. Das gilt sogar jetzt eben für die Eucharistie, wo Christus selbst gegenwärtig wird. Das ist eine Besonderheit bei diesem Sakrament eben, dass hier der Spender selbst gegenwärtig ist im Sakrament, aber auch hier wird er deshalb gegenwärtig, damit eben jetzt das Kreuzesopfer unblutig dargestellt wird, das schon auf Golgatha blutig die Erlösung aller gewirkt hat und wir seine Kraft in unsere Zeit hinein jetzt eben applizieren, sprich empfangen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, also damit man dann nicht damit endet, nur die Getauften sind im Himmel. Also das war nie eben jetzt etwas, was die katholische Kirche vertreten hat. Und eben dieser Satz extra ecclesia nulla salus stammt von Cyprian von Karthago aus einer Auseinandersetzung jetzt eben mit Heretikern und so weiter und ist nie jetzt eben in einer, wie soll ich sagen, in einer letzten Stringenz jetzt eben so von der Kirche akzeptiert worden, weil es eben auch außerhalb der Kirche unter bestimmten Bedingungen Wege des Heils für alle Menschen gibt. Ja. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Aber wenn das aus bestimmten Gründen jetzt eben nicht möglich ist und zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen, also dann hat Gott seine eigenen Heilswege. Was uns nicht davon dispensiert, befreit eben jetzt missionarisch zu wollen, dass alle Menschen vom Evangelium hören. Das ist unsere Mission, den Leuten die froheste Botschaft zu schenken, die es überhaupt gibt. Gott liebt dich, er befreit dich von den Sünden, er bereitet dir ewiges Leben. Nimm seine Hilfe an durch die Sakramente, durch die konkrete Kirche, damit du so in die Liebe kommst, wie er uns das vorgezeigt hat.
Sehr geehrter Herr Pater Karl Wallner und Pfarrer Rimmel, ich verfolge nun schon regelmäßig und mit viel Freude Ihre Stunden der Seelsorge und bedanke mich sehr herzlich für Ihre tollen Beiträge und Ihr unermüdliches Engagement. Meine besondere Frage ist, da ich in meinem Leben davon betroffen bin, ob schwerstbehinderte Menschen, die aufgrund ihrer schweren Einschränkungen keine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Gott treffen können, trotzdem zu Gott finden werden und von ihm in den Himmel aufgenommen werden. Meine Tochter, schwerstbehindert, ist getauft und gefirmt. Wir beten sehr viel für sie und in allem ist sie völlig unschuldig, da sie aufgrund ihrer geistigen und körperlichen Einschränkung gar nicht sündigen kann.
Genau.
Ich weiß, dass dieses Thema sehr speziell ist, denn nur wenige Eltern haben schwerstbehinderte Kinder. Aber vielleicht ist es doch auch für andere Christen von Interesse, nämlich für solche, die tagtäglich in der Behindertenhilfe arbeiten, die vielleicht auch schwerstbehinderte Angehörige in der Familie oder im Freundeskreis haben und sich hierüber Gedanken machen. Meine drängende, mir schwer auf dem Herzen liegende Frage lautet: Wird unser Herr Jesus Christus meine Tochter einmal erkennen können und zu sich nehmen, obwohl sie ihn leider aufgrund ihrer Einschränkung nicht erkennen lernen kann? Was denken Sie darüber? Mit herzlichen Grüßen und Gottes Segen. Ja, vielen Dank für diese sehr bewegende Zuschrift.
Ja, also die Antwort ist ganz eindeutig, ja, selbstverständlich. Ja. Also man muss unterscheiden zwischen Seele, ja, und Geist, das Kognitive und so weiter, das hier nicht da ist. Aber diese Tochter hat eine unsterbliche Seele, die ist von Gott geliebt, sie ist von Gott erlöst. Sie hat die Freiheit nicht, weil ihr Geist eben jetzt eben diese Einschränkungen hat. Ja, aber selbstverständlich, ja. Da kann man auf jeden Fall das Heil eben zusagen, ja. Also das ist ganz klare Sache der Kirche. Um sündhaft zu sein, musst du immer auch die Freiheit jetzt eben haben, um zu sündigen. Und wenn diese Freiheit genommen ist, ja, wenn du diese Freiheit nicht hast, ja, dann kannst du auch nicht sündigen. Das ist ganz klar, ja. Deshalb heißt es ja auch, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückverlangt. Also, ihre Tochter ist vielleicht ein Geschenk für sie vor allem, ja, dass sie die Liebe in einer Heiligkeit jetzt eben praktizieren, durch die Pflege, durch die Sorge, auch dadurch, dass sie sich solche Sorgen überhaupt machen. Ich finde das erstaunlich, ja. Also, dass sie überhaupt auf den Gedanken kommen, dass ihre Tochter nicht erlöst, nicht gerettet werden soll. Selbstverständlich ist die erlöst, ja. Und wie die erlöst ist, ja. Also, das ist ja ganz klar, ja. Also Gott liebt alle Menschen und gerade eben jetzt die Schwachen und die Kleinen, das hat Jesus ja ausdrücklich immer gezeigt. Ja. Also da brauchen Sie überhaupt keine Sorge haben. Ja. Und nehmen Sie diese Herausforderung an, denn Ihnen ist die Chance gewährt, eben, ich sage das ein bisschen so, klingt komisch vielleicht, ja, die Chance gewährt, in einer größeren Weise zu lieben und Liebe praktisch zu leben durch ihre Tochter, als das anderen Menschen eben gegeben ist, die eben solch eine Herausforderung und so ein Geschenk damit auch nicht haben.
Also die katholische Kirche hat eine ganz klare Position. Jeder Mensch, ob behindert oder unbehindert, besitzt dieselbe unveräußerliche Würde und hat auch dieselben Rechte. Und jeder Mensch, ob behindert oder unbehindert, ist zur Liebe fähig. Und jeder Mensch, ob behindert oder unbehindert, ist berufen, an der ewigen Anschauung Gottes einmal teilzunehmen.
Genau.
Sehr geehrte Herren Rimmel und Wallner, vielen Dank für die Stunde der Seelsorge und vielleicht auf ein persönliches Wort, mal spätestens im Jenseits. Die Neugier darauf und Freude am Glauben gibt mir die Kraft, für die rund um die Uhr Betreuung meines mittlerweile 20 Jahre schwer autistischen Sohnes. Freundliche Grüße.
Also wir dürfen uns sehr, sehr auf den Himmel freuen, ja, das ist richtig. Auch in so kategorialen Dimensionen, die ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt komisch klingen, dass wir dann ja, wie soll ich sagen, eine konkrete personale Gemeinschaft jetzt eben auch wieder haben werden, die natürlich verklärt sein wird, die wir uns nicht vorstellen können, aber eine Gemeinschaft der Heiligen, dass es dort ein Wiedersehen auch gibt. Das ist für mich durchaus auch ein Aspekt, ein Wiedersehen mit meinen Großeltern, Wiedersehen mit meinem Vater, Wiedersehen auch mit Menschen, die mich geliebt haben. Ich denke an meine 81-jährige Haushälterin, die ich Pfarrerin Sulz war, an die Oma Hildegard, die im Pfarrhof dann gestorben ist und der ich sehr viel verdanke. Ja, also das wird einfach wirklich, wirklich schön sein im Himmel. Freilich eben jetzt das Eigentliche des Himmels wird dann auch nicht eben die konkrete Begegnung wie hier mit ihrem Sohn oder so sein, sondern das wird einfach die Gemeinschaft mit Gott sein. Also dass wir dann Gott schauen, wie er ist, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Herzens, Menschens Herz gedrungen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ja, also ich teile diese Freude und sie dürfen sich wirklich auch freuen, weil wir sind, wenn wir wirklich jetzt eben so leben in der Freiheit, wenn uns die Freiheit gegeben ist, wie Gott es möchte, und wenn diese Freiheit nicht gegeben ist, eben wieder Thema der Behinderung, also dann hat Gott auf jeden Fall seine Wege, wie er dorthin jetzt eben rettet, und es wird wirklich sehr, sehr schön werden, diese Gemeinschaft mit Gott und diese Gemeinschaft untereinander im Heiligen.
Und wenn man in unsere Familien reinschaut, da sind so viele, die Angehörige pflegen, oft schwere Fälle. Und für mich sind viele von denen, die das leisten, die Heiligen unserer Tage.
Ich hatte in der Pfarre eine Familie, da war die Tochter bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und dann war die Mutter dort eben schwer bettlägerig. Und diese Familie, die sind jahrelang nicht auf Urlaub gegangen, wobei ich das nicht also sagen möchte, das soll jetzt nicht das Vorbild oder das nicht Nachahmung, da bitte, wenn man auf Urlaub geht, man hat jemanden zu pflegen, das ist vielleicht auch wirklich gesund, aber die haben das wirklich als Opfer gebracht, dass sie jahrelang bis zum Tod sich um die kranke Mutter gekümmert haben, mit einer Aufopferung und mit einer Heiligkeit, die atemberaubend ist. Und deshalb feiern wir am 1. November alle Heiligen, weil es so viele Heilige gibt, die Hingabe in einer Weise wie Christus gelebt haben, aber eben jetzt nicht zur Ehre der Altäre durch den Papst erhoben worden sind. Also es gibt diese Heiligkeit des Alltags und das ist auch ganz wichtig jetzt. Vielleicht habt ihr auch in der Verwandtschaft bei den verstorbenen Angehörigen solche Leute. Ich sage immer, das ist jetzt ein bisschen abseits meines Berufs als Dogmatikprofessor, wir können wirklich auch die Verstorbenen, von denen wir so ein bisschen die Überzeugung haben, dass sie schon im Himmel sind, wir dürfen sie ruhig auch um etwas bitten, also auch wenn sie im Pflegefall sind. Also es gibt eine Grauzone des dogmatischen Bereiches, aber es gibt wirklich solche Menschen, die von denen, also ich habe viele, ich auch in Heiligenkreuz an meinem Klosterfriedhof, wenn ich in meinem Kloster bin, dann gehe ich immer die Gräber durch. Viele habe ich schon eben jetzt erlebt. Und viele meiner Mitbrüder, Pater Reinhard ist in meinen Armen gestorben und so weiter. Und das waren Mitbrüder, wo ich mir denke, Also ich bete nicht nur für euch, sondern könnt ihr ein bisschen euch kümmern vom Himmel aus um den Pater Karl, der braucht eure Fürsprache. Könnt ihr euch ein bisschen kümmern um mein Kloster, könnt ihr schauen, dass wir gute Berufungen haben, dass die Hochschule jetzt eben weiter so lebt und blüht. Also da dürfen da ruhig auch die Verstorbenen um Fürbitte anrufen. Aber das ist jetzt eben, bitte nicht an die Glaubenskongregation melden, das ist jetzt eher eine Privatmeinung von Pater Karl, aber in der Spiritualität merke ich, dass einfach funktioniert, weil die Verstorbenen dann, wenn sie im Himmel sind, wirklich unsere Fürsprecher sind.
Wir kommen zum Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, Matthäus Kapitel 20, Vers 1 bis 16, da ist es mit dem Himmelreich, mit dem Gutsbesitzer, der Arbeiter anwirbt in der Früh um 9 Uhr mittags und am Nachmittag und kurz vor Feierabend und alle bekommen am Ende den gleichen Lohn. Sehr geehrter Herr Rimmel und sehr geehrter Herr Wallner, mich nervt die Anordnung Gottes, dass einer, der eine Stunde gearbeitet hat, so viel verdient wie der Dumme, der 8 Stunden gearbeitet hat. Da wollen doch die Leute sofort betrügen und nicht 8 Stunden arbeiten, sondern nur eine Stunde arbeiten. Betrugsgefahr, viele Grüße.
Also die Berechnung ist nicht dort thematisiert. Ja, wenn man das berechnen macht, also das würde dann, glaube ich, anders jetzt eben ausschauen. Tatsächlich ist das eine Herausforderung. Vielleicht ist ja der Schreiber hier Gewerkschafter oder Betriebsrat. Also die würden das wirklich nicht toll finden, wenn der Chef denselben Lohn jetzt eben jenen zahlt, die 8 Stunden arbeiten und jenen, die nur eine Stunde jetzt eben arbeiten. Also das ist auch kein Beispiel jetzt eben für irdische Gerechtigkeit, also wo das wirklich in Ordnung ist. Also da gibt es irdische Gesetzmäßigkeiten, sondern für das Übermaß der Barmherzigkeit, die Gott jetzt eben hat. Und wenn wir uns den Lukas-Evangelium, der rechte Schächer, im letzten Augenblick seines Lebens nicht bekehrt sich der und Jesus sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder eben der verlorene Sohn, der sein Vermögen mit Dirnen durchgeprasst hat und kommt dann zurück und der Vater empfängt ihn mit offenen Armen. Das ist eben die Irrationalität der Barmherzigkeit Gottes, die sich mathematischen oder eben gewerkschaftlichen Kategorien wirklich hier entzieht. Und das ist gut so. Ja? Ich habe das selbst auch erlebt, weil man muss das wirklich auch auf sich selber runterbrechen. Wie ich Pfarrer war, ich bin dann am Ende der Messe immer auf dem Kirchenplatz draußen gewesen und ich bin immer auf die Leute zugegangen, die selten oder nie in der Kirche waren oder die neu waren. Und dann sind die Leute gekommen und haben gesagt, ja, Herr Pfarrer, Sie kümmern sich nur um uns kümmern Sie sich gar nicht. Ja? Und nur um die was gar nicht, die kommen nie und dann sind sie gleich bei denen und so weiter und so fort. Ja? Bezieht sich dann auch auf das Gleichnis von den 99 guten Schafen und das eine Verlorene, dem der Hirte jetzt eben nachgeht. Aber da entsteht in uns ein Ungerechtigkeitsgefühl. Ja, ich bin ja das gute Schaf, ich bin ja der gute Sohn. Warum eben jetzt der? Und ich arbeite ja jetzt schon 8 Stunden und bekomme denselben Lohn eben wie der andere. Aber das sollte ich auch ruhig provozieren, weil es geht hier um die unermessliche Barmherzigkeit Gottes. Aber du brauchst keine Sorge haben, wenn du 8 Stunden gearbeitet hast, eben jetzt, also wenn du das voll jetzt eben, wenn du voll eben jetzt im Glauben dein Leben gelebt hast, dann wirst du auf jeden Fall, also für dich persönlich kriegst du denselben Himmel, aber die Fruchtbarkeit, deine Fruchtbarkeit für die anderen wird größer sein. Wenn man das missionarisch denkt, ja, weil die Kirche spricht dann auch von den Verdiensten und so weiter, die man hier erwirbt. Und die haben eine Fruchtbarkeit nach außen hin. Also wir brauchen die Arbeiter, die 8 Stunden was machen und die bringen ja auch mehr weiter, die haben ja auch mehr Wirksamkeit und so weiter. Wir brauchen das, aber wir dürfen dann nicht eifersüchtig sein, wenn Gott auch im letzten Augenblick noch eben denselben Lohn jenen gibt, die zu ihm finden und die zu ihm umkehren.
Ja, wir sprechen über den Himmel, das Ziel unseres Lebens, dieses ewige Sein bei Gott. Wer da reinkommt, lässt sich Gnade und Geschenk. Die Heiligen geben ja so Tipps, die wir hier kurz halten können. Die heilige Teresa von Avila zum Beispiel, den eigenen Willen immer versuchen, mit dem Willen Jesu, mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen. Ein Konzept.
Also das Wichtigste, glaube ich, wäre überhaupt für uns Christen heute, weil wir so im Irdischen absacken. Ja? Also Himmel ist ja deshalb oben, weil das gegen die Schwerkraft jetzt eben ist. Ja? Und eben Paulus sagt, richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische, dass wir überhaupt mehr Sehnsucht nach dem Himmel entwickeln, nach der Ewigkeit. Also eine Kirche oder ein Glaube, der nur Gott jetzt eben braucht, um das Innerweltliche zu bewältigen, ist kein christlicher Glaube. Also wir müssen diese Perspektive jetzt eben haben Und dann müssen wir uns geistig jetzt eben auch schauen, also wie ordne ich mein Leben? Sub specie aeternitatis. Wenn ich die Dinge dieser Welt unter dem Blickwinkel der Ewigkeit jetzt eben sehe, dann relativiert sich vieles. Was bringt das für die Ewigkeit? Was nützt das für die Ewigkeit? Also wenn man eine solche Perspektive hat und die geistlichen Lehrer, die Teresa von Avila, die eine sehr bodenständige Frau jetzt eben war, deshalb auch so viele Klöster gründen konnte und so viele praktischen Dinge jetzt eben umsetzen konnte, die hatte immer diese Perspektive auf die Ewigkeit. Dio solo basta, Gott allein genügt. Ja? Also das ist alles, ja, Perspektive Ewigkeit, Perspektive Gott, Perspektive Himmel. Vielleicht wäre das das Wichtige, dass ihr geistig aus dieser Stunde der Seelsorge mitnehmen solltet.
Philipp Neri bringt es auf den Punkt, wer in den Himmel kommen will, der soll versuchen, heilig zu werden.
Ja, Philipp Neri, das war ein sehr lustiger Heiliger. Also Heiligkeit ist ja, also im Himmel kannst du nur sein, wenn du heilig bist. Und heilig bist du dann, wenn die Heiligkeit Christi in dir jetzt eben zum Vollalter herangereift ist. Oder wie eben, wie es bei Paulus heißt, heranreifen zum Vollalter Christi oder zum vollkommenen Menschen, Teleios Anthropos jetzt eben zu werden. Also das ist es, dass Christus in dir jetzt eben Gestalt gewinnt, egal ob du Mann oder Frau, verheiratet, Ordensfrau, Ordensmann oder sonst was bist jetzt eben. Aber in deinem Stand eben soll Christus heranreifen und dann bist du im Himmel in der Heiligkeit. Ja, und das waren eben die großen, der Philipp Neri war ein Lustiger, also der hat sich manchmal zum Narren gemacht und so weiter. Also wir haben alle Formen von Heiligkeit. Paulus war cholerischer. Die Mutter Teresa hatte ich erlebt, die ihre Schwestern herumkommandiert hat. Die liebe in Person, die aber zugleich ganz energisch sein konnte. Also Heilige sind ja normale Menschen, aber eben jetzt, sie bringen in ihrem Charakter, in ihrem Sein, in ihrer Geschichte, in ihrem Lebensstand jetzt eben Christus, lassen sie durchwirken, durch sich hindurch. Ja? Und dann eben, wenn sie das ausgereift haben, dann sind sie im Himmel beim Herrn, den sie in diesem Leben irdisch darzuleben versucht haben.
Und blicken wir auf den heiligen Pater Pio, der ja gesagt hat, in den Büchern sucht man Gott, im Gebet findet man ihn. Wenn man auf drei Lebensbeispiele schaut, dann eben Gebet, Beichte, Eucharistie, was nicht heißt, dass man den Nächsten übersieht, ganz im Gegenteil. Er hat für die Ärmsten der Armen viel getan, er hat ein Krankenhaus gebaut, auch so ein Konzept, wie man kurz halten kann.
Also ich hoffe, dass mir nicht irgendein Papageienschnabel jetzt eben wächst, weil ich ja manche Dinge wie ein Papagei wiederhole. Und über die Sakramente sage ich ja permanent, sie sind Instrumente. Also sie sind Hilfsmittel, Sakramentum, heilige Wirkung, die uns helfen, jetzt eben heilig zu werden, beziehungsweise dass das Heilige in uns jetzt eben Raum greift. Und das sieht man sehr schön beim Pater Pio. Also sein Leben, also ich glaube, es gibt kaum einen Heiligen, der auch jetzt, wenn man das biografisch jetzt eben nimmt, zeitlich extensiv, ja, sein Leben war Messe feiern, Beichte hören. Ja, also Sakrament, Sakrament, ja, im sakramentalen Priestertum. Nicht? Also das war ja großflächig aufgehen jetzt eben in der sakramentalen Dimension der Kirche. Aber genau darin zeigt sich dann auch, dass diese Sakramentalität dann eine zutiefst anthropologische oder humane Dimension hat, weil genau er ist es, der dann jetzt eben, der die Menschen durch die Sakramente mit Gott versöhnt, auch schaut, ihnen irdisch zu helfen, indem er neben der Kirche, nicht, also dort dieses große Krankenhaus für diese arme Region dort in Apulien hat bauen lassen. Nicht? Also da hast du immer diese Echtheit der Heiligkeit ist, wenn du jetzt eben mit dem Kopf im Himmel bist und zugleich eben mit den Füßen auf dem Boden dieser Erde stehst.
Geschätzte Herren, immer wieder eine großartige Sendung. Danke. Es gibt Menschen, die große Gnade haben, einen Blick in den Himmel zu werfen. Und es gibt einen Mann in Amerika, der die Gnade hatte, die Vorhölle zu sehen, unter anderem Adolf Hitler, und später auch den Himmel. Erst viele Jahre später konnte er darüber reden. Ich persönlich halte diese Darstellung für echt, auch wenn von der Kirche nicht geprüft. Herzliche Grüße und gottesreichen Segen.
Ja, kenne ich jetzt nicht. Ja, Paulus schreibt, dass er in den siebten Himmel erhoben worden ist und so weiter. Also was das für Zustände sind, wissen wir nicht. Wenn man über Nahtoderfahrungen redet, muss man eben aufpassen. Das sind Nahtoderfahrungen, ja, weil es gibt nur einen, beziehungsweise also nur die wirklich bei Gott sind, die zurückkehren. Also Jesus selbst, der erschienen ist, die Mutter Gottes, manche Heilige auch. Also das ist so eine besondere Gnade, die meistens eben jetzt einen pädagogischen Sinn jetzt eben hat. Ich kenne den Mann nicht, ich weiß nicht, was da gemeint ist, aber tatsächlich jetzt eben genügt die Lehre der Kirche, um es eben zu sagen, also der Himmel wird ganz großartig, ja, und die Hölle wird ganz, ganz schrecklich, ja, und das sollte uns eigentlich genügen, damit wir unser Leben so ausrichten, damit wir eben das Himmlische suchen und noch nicht unsere Seele im Irdischen verlieren.
Ja, und was wir hier noch anmerken sollten, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Menschen auf ewig verloren gehen. Das Gleichnis vom Gericht des Menschensohnes über die Völker, da sagt Jesus, geh weg von mir, ihr geht weg von mir, verflucht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Das war Vers 41, Vers 46. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben.
Wenn ich vor einem weltlichen Gericht verurteilt werde, weil ich zum Beispiel jemand umgebracht habe, dann ist es nicht der Richter, der mir etwas Böses antut, ja, sondern dann ist es meine Tat, die mich jetzt eben hier verurteilt. Also die mir dann eben diese Konsequenzen jetzt eben bringt. Und deshalb also muss man das von der menschlichen Freiheit auch verstehen. Gott wollte, und das ist seine Torheit der Liebe, die am Anfang der Schöpfung jetzt schon eben zeigt, er wollte den Menschen eben jetzt, weil er ihn liebend haben wollte, und zur Liebe braucht es Freiheit, er wollte dem Menschen Anteil geben an seiner göttlichen Freiheit, damit wir seine göttliche Liebe ins Endliche transponieren können. Und deshalb gibt es, muss es für den Menschen von dieser Sache her auch die Möglichkeit geben, also diese Freiheit in einer Art und Weise zu verwenden, wo sie dem eigentlichen Plan Gottes widerspricht, sonst wären wir nicht frei, sonst wären wir nur Marionetten. Also dann könnte Hitler seine Gaskammern und so weiter machen und seinen Holocaust und es bedeutet alles nichts. Ja. Und das ist definitiv nicht der Fall. Ja. Also wir haben tatsächlich eben jetzt die Freiheit, unser Leben als Mutter Teresa zu leben oder es jetzt eben in einer völlig anderen Weise zu leben. Aber dann eben müssen wir auch die Konsequenzen tragen und die sind schrecklich.
Vielleicht noch eine Zuschrift. Sehr geehrte Seelsorge, wir könnten aus uns die Herrlichkeit des Himmels nicht verdienen, und nur durch die Verdienste Jesu gerettet werden. Als Kinder Adams verdienen wir nichts als die Hölle. Obwohl ich weiß, dass ich ein sündiger Mensch bin, finde ich nicht, dass ich die Hölle verdiene. Ich kann ja nichts dafür, dass ich mit der Erbsünde auf die Welt gekommen bin und als kleines, armseliges, menschliches Wesen geschaffen wurde. Obwohl ich viele Fehler habe, versuche ich nahe bei Gott zu leben und die Sakramente regelmäßig in Anspruch nehmen. Es beschäftigt mich sehr.
Also bei dem Begriff Verdienst ist man natürlich in etwas drinnen. Das ist ein Begriff, der in der Dogmatik eben vorkommt im 16., 17. Jahrhundert, wo man darüber gestritten hat zwischen Dominikanern und Franziskanern, ob jetzt eben Gott verpflichtet ist, wenn man das Gute tut, eben jetzt eben die Rettung auch zu schenken. Und das Wichtige ist ja auch gesagt, dann alle Verdienste kommen durch Jesus Christus. Aber wir haben eben die Freiheit und deshalb haben wir die Möglichkeit, hier auch jetzt eben mitzuarbeiten mit dem, was Christus im Voraus schon geschenkt hat. Alle Rechtfertigung kommt von Christus. Da hat Luther absolut recht. Ja? Also unser Beitrag ist es aber, und da hat er dann wieder nicht recht, mitzuarbeiten jetzt mit dem. Also wir können tatsächlich uns einfügen jetzt in das Ganze. Und Gott eben wird dann auch unsere Mitarbeit mit einberechnen. Aber da ist man in so einem merkantilen Denken drinnen. Und da war eben die Frage, also ist Gott es sich selbst schuldig, uns dann die Erlösung zu schenken, wenn wir gut leben? Oder macht es dann doch bloß aus reiner Gnade? Er ist sich gar nicht schuldig und es ist unabhängig von unserem Tun. Die Kirche hat immer gesagt, na, du beeinflusst mit deinem Tun auch das Handeln Gottes. Und das ist der Realismus der Thomisten, der wirklich auch, den ich euch einfach so weitergeben möchte. Es ist nicht wurscht, es ist eigentlich eh völlig logisch. Es ist nicht wurscht, was ihr macht, ja, sondern es entscheidet tatsächlich über eure Ewigkeit, ob ihr jetzt eben mit Gott oder gegen Gott lebt.
Pater Karl, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen.
Ein ernstes Thema, aber ein schönes Thema. Wir wollen doch alle in den Himmel kommen und da bitten wir unseren Vater im Himmel, dass er uns alle Gnaden dazu schenkt, durch Jesus Christus, durch die Sakramente der Kirche, dass wir uns im Himmel alle, die jetzt zuschauen, dass wir uns alle dort wiedersehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Nochmal vielen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Interesse an dieser Sendung, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.